Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa Doc Max in Berlin. Hier spreche ich mit großartigen Menschen, die euch ihre Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, erzählen und verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben. Oder halt wenigstens eine heiße Zitrone fürs Erste. Das hat mir zumindest geholfen, als es mir im vergangenen Frühjahr nicht so dolle ging. Und ich würde mich freuen, wenn es euch auch ein bisschen hilft, eventuell. Heute spreche ich. Sie lebt in Kassel und ist 26 Jahre alt und leidet unter der Major Depressive Disorder, also unter einer schweren Depression. Ich habe mich mega gefreut, dass du auf mich zugekommen bist und mich interessiert zuallererst erstmal, warum ist es dir wichtig, über deine Krankheit zu sprechen?
Ja, hallo Kathi. Ja, danke, dass ich danke, dass ich hier sein darf. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, wie es vielleicht vielen Menschen auch mit einer mentalen Erkrankung geht, es schwierig sein kann, darüber zu sprechen und einfach das anzusprechen. Und ich glaube, dass es mir persönlich geholfen hat, vor allem in den letzten paar Monaten offen damit umzugehen. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Sache, die einfach schwierig ist, auch unter FreundInnen anzusprechen oder sich für sich selbst einzustehen. Und deshalb finde ich, ist so eine Plattform wie so ein Podcast, in dem ich jetzt meine Gefühle und meine Erkrankung irgendwie teilen kann, eine gute Möglichkeit, um mich da vielleicht auch besser zu vermitteln.
Ja, du hast gesagt, dass du in den letzten Monaten schon begonnen hast, damit offener umzugehen. Wie sah das aus? Was hat sich verändert? Was hast du gemacht?
Ich habe das konkret benannt, bei Freundinnen speziell, und habe das gesagt. Ich habe vor allem, glaube ich, für mich auch angefangen, es als Depression zu bezeichnen, was ich auch länger nicht gemacht habe, obwohl ich eine Diagnose hatte. Und einfach oft gesagt habe, dass es mir vielleicht nicht so gut geht oder ich meine Ruhe brauche sozusagen, und nie gesagt habe, okay, ich bin gerade in einer schwierigen depressiven Phase und habe einfach das Wort nicht genutzt. Und ja. Das war auch so einer der Gründe, die mich dazu gebracht haben, das so ein bisschen zu realisieren, dass das eine Erkrankung ist, die man benennen darf, und das dann auch so zu machen.
Das heißt, du hast das konkret so ausgesprochen. Was hast du dann gesagt und wie waren die Reaktionen so von deinem Umfeld?
Unterschiedlich. Also es war ein längerer Prozess natürlich auch, weil ich zu dem Zeitpunkt der Diagnose war ich im Ausland und habe dann auch FreundInnen und Familie in Deutschland das erstmal nicht mitgeteilt und habe das dann im Zuge dessen, dass mein Vater, der im März verstorben ist, praktisch als Nachricht so weitergegeben, so eine lange Nachricht, boom, hier sind ungefähr 10 Sachen, die gerade in meinem Leben abgehen, eine davon Depression, eine davon Trauer, und das war dann, glaube ich, für mich ein Einstieg, den man dann eher erstmal nachvollziehen kann, also so zu wissen, dass es einer Person schlecht geht, weil sie trauert, weil jemand verstorben ist, ist in erster Linie ja auch viel einfacher nachzuvollziehen, als zu greifen, wie es einer Person geht, wenn sie eine depressive Erkrankung hat.
Okay, das heißt, du hast das dann alles einmal so gebündelt für dich runtergeschrieben und deinen Freundinnen und deiner Familie in Deutschland mitgeteilt.
Genau, also das war praktisch, also ich habe Freundinnen eine andere Nachricht dann geschrieben als Familienmitgliedern, habe mich aber auch nicht allen Familienmitgliedern geöffnet. Also zu dem Zeitpunkt habe ich das meiner Mutter beispielsweise noch nicht gesagt. Das habe ich erst vor einem Monat oder ein paar Wochen getan. Und dann vor Ort auf den Philippinen habe ich das aber auch eigentlich kaum Menschen in meiner Umgebung mitgeteilt. Nur die, mit denen ich zusammen gewohnt habe, einer sehr, sehr engen anderen Freundin von mir, und sonst eigentlich auch kaum darüber gesprochen damals.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, dass du auf den Philippinen warst. Magst du erzählen, was dich dahin verschlagen hat, bevor wir an das Thema weiter anknüpfen?
Ja, gerne. Also ich habe 2013 schon mal einen Freiwilligendienst auf den Philippinen gemacht und habe mir das ausgesucht, weil meine Mutter auch von den Philippinen kommt und ich deshalb auch Familie dort habe und wir früher gar nicht so oft, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich, glaube ich, davor auf den Philippinen war, aber das immer in so einem familiären Kontext kennengelernt habe und dann diesen Freiwilligendienst gemacht habe, um das Ganze nochmal aus einer anderen Sicht kennenzulernen. Und dann habe ich nach dem Freiwilligendienst hier in Deutschland wieder, bin ich nach Deutschland gekommen und habe mein Studium angefangen und habe dann, nach diesem Freiwilligendienst hat es mich irgendwie immer wieder auf die Philippinen gezogen und mittlerweile kann ich, glaube ich, sogar sagen, dass es auch eine Art Vermeidungsmechanismus war oder eine Art Wegrennen. Immer so zu dem Zeitpunkt bin ich irgendwie gegangen von Orten, die zu den Zeitpunkten, an denen ich dann praktisch mich setteln musste und bin dann einfach wieder auf die Philippinen gegangen und war dann praktisch in der Umgebung, die ich kannte, aber derer gesellschaftlichen Kräfte ich nicht so unterworfen war, weil ich halt auch nicht dort aufgewachsen bin und zu diesem gesellschaftlichen Druck dort halt nicht so empfunden habe und ich da, glaube ich, sehr, sehr anfällig für bin und mir das halt gut getan hat, dann auf den Philippinen zu sein. Und ich war dann da und habe dann da Praktika gemacht und erst das Auslandssemester und dann halt eine Arbeitsstelle gefunden und bin dann erstmal dort geblieben.
Okay, und als du dort warst, wie war das dann? Da ging es dir anfangs gut oder hattest du auch schon Symptome im Nachhinein betrachtet, die schon in Deutschland aufgetreten sind? Oder ist es dann, ab wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, irgendwie ist hier vielleicht was nicht ganz, bin ich vielleicht einfach nicht gesund?
Also im Nachhinein betrachtet kann es schon sein, dass ich zu Beginn meiner Zeit auf den Philippinen Symptome hatte, vielleicht in der Art und Weise, wie ich das eben schon erwähnt habe, dass es mir sehr schwer fällt, mich irgendwie so gesellschaftlichem Druck zu entziehen und ich darf deshalb vielleicht anfälliger bin.
Hast du ein Beispiel dafür, was du damit meinst?
Zum Beispiel merke ich das hier in Deutschland ganz stark zu diesem Leistungsdruck. Das kennen wahrscheinlich viele, aber einfach auch so einem Druck, einer bestimmten Gruppe irgendwie zugehörig sein zu müssen. Also mich dann auch der Gruppe so anzupassen, dass ich gemocht werde einfach, dass ja, ich dem großen Ganzen entspreche und nicht aus der Reihe falle sozusagen. Und auf den Philippinen habe ich diesen Druck irgendwie nicht empfunden. Ich glaube, dass es praktisch einfach natürlich daran lag, dass ich halt nicht da aufgewachsen bin und nicht lange genug dort gelebt habe, um überhaupt zu verstehen, welche Art von gesellschaftlichem, kulturellen Druck es da überhaupt gibt.
Ja, okay. Und, ja.
Und deswegen glaube ich, dass es halt so, was vielleicht auch interessant ist, ich das nach einer Zeit auf den Philippinen aber schon gemerkt habe, nachdem ich dann längere Zeit dort gelebt habe, das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich irgendwie 25, 26, ich werde immer älter, jetzt muss ich langsam heiraten. Das ist halt sowas, was dort oft so am Essenstisch an Weihnachten besprochen wird. Ne? Nicht so dieses, was man vielleicht irgendwie stereotypisch aus einem Kontext irgendwie eher hier in Deutschland kennt, was willst du dann mit deinem Politikstudium machen, sondern eher so, und hast du denn, willst du jetzt nicht langsam heiraten? Willst du keine Kinder in die Welt setzen? Genau.
Okay, aber ich glaube, in Teilen Deutschlands werden auch also solche Fragen auch noch gestellt, leider.
Definitiv, wahrscheinlich.
Aber gut. gut, das heißt, du hattest dann schon irgendwie so konventionelle Anforderungen, die da an dich gestellt wurden. Was hat das dann mit dir gemacht? Also, das muss ja was in dir ausgelöst haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich sehr stark darunter gelitten habe, ich habe nie gelernt, wirklich einfach auf mich zu hören, sondern habe mein ganzes Leben damit verbracht, Energie da reinzustecken, mich einer bestimmten Gruppe, der ich zugehören möchte, mich anzupassen.
Ja.
Und ich glaube, dass also dieser Prozess, das überhaupt zu realisieren und zu realisieren, dass das nicht sein muss und dass es problematisch sein kann, der ist erst ganz, ganz spät eingetroffen, aber das hat einfach mit mir gemacht, dass ich mich mehr und mehr in dieser Masse an Gruppen, derer ich zugehörig sein wollte, natürlich dann diesen Druck nicht mehr entziehen konnte und es mich auf allen Seiten irgendwie belastet hat.
Ja.
Genau.
Okay, und was heißt das belastet? War das dann so, dass du Schwierigkeiten, also dieses ganz klassische Bild, Schwierigkeiten irgendwie morgens aus dem Bett zu kommen oder eine tiefe Traurigkeit, wie hat sich das dann für dich auch sichtbar gemacht?
Also als sich praktisch Symptome der Depression sichtbar gemacht haben, hat sich das geäußert in einer Form von definitiv einer tiefen Traurigkeit, einer starken Hypersensibilität, also einfach, ich meine, ich bin sowieso ein Mensch, der sehr nah am Wasser gebaut ist, das können wahrscheinlich viele Freundinnen von mir unterschreiben, aber ich konnte mich von vielen Situationen gar nicht mehr distanzieren, also seien es irgendwie Serien, seien es Dinge, die ich auf dem Weg zur Arbeit gesehen habe aus dem Fenster oder aber auch Situationen von Menschen in meiner Umgebung. Ich konnte mich davon nicht mehr distanzieren und war halt sehr stark emotional dann für mich selbst daran beteiligt. Also es hat mich sehr, auch sehr stark irgendwie betroffen einfach. Das war, glaube ich, so das Extremste. Ich habe ganz, ganz viel geweint auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass auf den Philippinen gibt es, ich bin dann mit so einem Van immer zur Arbeit gefahren und dann gibt es immer so einen Conductor, der dann das Geld nimmt und dich in den Van setzt und so. Und der hat mich dann irgendwann immer so traurig angeschaut, weil ich immer so dicke Augen hatte oder halt dann da stand in der Schlange und gewartet habe, bis ich dran kam und schon irgendwie seit einer halben Stunde geweint habe und irgendwie 10 Taschentücher brauchte und die Leute in meiner Schlange mir dann irgendwie Taschentücher gereicht haben und so. Und mich dann irgendwann langsam auch kannten, aber genau, und ich habe mich dann einfach auch irgendwann zurückgezogen. Also ich glaube, das waren so die extremsten Symptome, die sich bei mir geäußert haben. So dieser Rückzug, eine anhaltende Traurigkeit und so eine Art Hypersensibilität auf jeden Fall.
Okay, und was heißt das, du hast dich zurückgezogen? Hast du dann deine Freunde und deine Freundin nicht mehr getroffen oder nicht mehr an dich rangelassen? Und wie sah das dann auch aus mit deiner Familie, die du dort hattest? Wie hat sich da eure Beziehung verändert?
Mit meiner Familie dort hatte ich nicht so viel Kontakt. Also wir waren nicht so, wir hatten kein enges familiäres Verhältnis. Ich habe die manchmal besucht, aber deswegen war das auch eigentlich gar kein Aspekt, der mich in dem Sinne da irgendwie eingeschränkt hat oder so. Und das sah in meinem Arbeitsumfeld und in meinem Freundeskreis so aus, dass ich wirklich, genau, also ich habe einfach nichts mehr mit FreundInnen unternommen, bin auch nach der Arbeit in der Regel nach Hause gegangen, habe mich auch in der Arbeit, ich hatte da so meinen eigenen Raum, bin dann auch in meiner Pause nicht mehr in die Pantry gegangen, habe dann einfach bei mir gegessen alleine und habe mich auch stark von irgendwelchen, naja, Möglichkeiten, abends mal ein Bierchen trinken zu gehen oder was essen zu gehen nach der Arbeit oder sowas ausgeschlossen. Also mich selbst dann einfach da zurückgezogen und habe nicht dran teilgenommen.
Ja, ich kann mich ganz gut damit identifizieren, wenn man so ein bisschen, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es dir ging so in dem Moment, aber wenn das einem einfach zu viel ist und man sich solchen Situationen entziehen möchte. Aber was würdest du jetzt so Menschen sagen? Also zum Beispiel Menschen, die noch gar keine Anknüpfungspunkte hatten oder noch nie die Möglichkeit hatten, sich zum Beispiel mit einer Depression zu beschäftigen. Was würdest du denen sagen, wie sich das in dem Moment für dich angefühlt hat, wenn die dann sagen würden, ja, dann geh doch einfach mit raus, dann geh doch einfach mit ein Bier trinken, dann geh doch einfach mal spazieren und mach dies, das, weil ich finde das sehr oft erschreckend, dass es tatsächlich ja noch einige gibt, die das nicht richtig verstehen, dass es sich dabei um eine Krankheit, also wirklich um eine Krankheit handelt. Also, was würdest du denen sagen, um das so ein bisschen näher zu bringen, zu versuchen zumindest?
Ich denke also in erster Linie auf jeden Fall eine krasse Überforderung. Das kostet unglaublich viel Energie, weil ich ja dann auch eben so diese tiefe Traurigkeit empfunden habe, praktisch in Anführungsstrichen normal zu sein. Ich musste dann ja praktisch in jeder sozialen Situation eigentlich funktionieren, also so wie an der Arbeit, als auch dann vielleicht bei einem abendlichen Bier. Und durch diese Überforderung kostet das unglaublich viel Energie und es macht auch unglaublich müde und es kostet so viel Energie, weil ich ja aktiv die ganze Zeit verbergen muss, dass es mir eigentlich wirklich sehr, sehr schlecht geht und ich eine Traurigkeit empfinde, die ich überhaupt nicht in Worte greifen kann.
Ja. Ich finde das sehr spannend. Ich habe gelesen, dass jeder vierte Erwachsene, also im Zeitraum eines Jahres, die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt einmal im Leben. Also das sind dann meistens so Reaktionen auf die Höhen und Tiefen des Lebens. Das heißt, eigentlich besteht ja die Chance, dass jeder so ein bisschen wenigstens eine Ahnung hat oder so eine leise Vorstellung davon hat, wie sich sowas eventuell anfühlt oder anfühlen kann. Deswegen finde ich solche Sätze wie reiß dich halt mal zusammen oder dass man irgendwie zu schwach wäre oder zu mimosenhaft, ich finde das wirklich richtig, richtig schlimm. Ich weiß nicht, hattest du schon Erfahrungen mit solchen Situationen oder auch fühltest du dich stigmatisiert in irgendeiner Hinsicht?
Definitiv. Also das hatte ich damals ganz stark natürlich, als ich das an mir selber auch gemerkt habe, ne, dass ich, wie gesagt, ja auch das Wort Depression erstmal nicht genutzt habe. Wenn ich irgendwie eine Erkrankung habe, wie, weiß ich nicht, viele sagen ja oder nehmen oft den Vergleich des gebrochenen Beines, dann sage ich ja auch, dann rede ich ja auch nicht drum herum, sondern sage, ich habe halt ein gebrochenes Bein. Aber ich habe das in erster Linie auch an mir selber gemerkt, dass ich, aber vielleicht auch in dem Kontext, dass ich trotz meiner Trauer gedacht habe, das kann vielleicht keine Depression sein, weil ich vielleicht immer noch dachte, dass es noch schlimmer sein kann. Kann es ja vielleicht auch, ne? Oder einfach anders sein für Menschen sowieso. Aber trotzdem war es in meinem Umfeld, habe ich praktisch das so aufgenommen. Genau, es ist eine Art Schwäche, eine Art Krankheit, die ich nicht haben will, nicht aus den Gründen, dass man eine Krankheit nicht haben will, sondern weil es eben eine mentale Erkrankung ist, die eben vielleicht Schwäche zeigt. Und deswegen fiel mir das so schwer und vor allem aber auch, weil ich gemerkt habe in meinem Umfeld, ich habe ganz oft so Sätze gehört wie, okay, wie du schon gesagt hast, mach's doch einfach oder du musst dich halt jetzt mal zusammenreißen. Und vor allem, glaube ich, am Anfang, als ich viel weinen musste, war das sehr schwer für mich. Ich habe irgendwann in der Arbeit erzählt, weil sie mich alle gefragt haben, dass ich eine Schrimpallergie habe. Meine Augen.
Was für eine Allergie?
Eine Schrimpallergie. Also gegen Schrimps oder Meeresfrüchte halt, weil ich immer so wahnsinnig dicke Augen hatte und dann auch immer mehr Angst hatte vor dieser Stigmatisierung und vor diesen Kommentaren und diesen Nicht-Verstehen-Können. Und ich merke aber bis heute auch hier, seitdem ich wieder in Deutschland bin, auch, also in einem anderen Kontext, in einem anderen Freundeskreis, dass das auch nicht immer ganz gegriffen wird, ne? Also nicht so fassbar ist. Also man hat dann vielleicht eine Vorstellung davon, was das sein kann, aber was es wirklich eben bedeuten kann, das ist trotzdem schwierig zu verstehen.
Ja, ich finde das ja auch eigentlich immer ganz gut für die Menschen, wenn sie das nicht so gut nachvollziehen können, weil ich denke so, ja, sei happy darüber. Aber ich so ein bisschen empathisch reinfühlen, das hätte ich mir auch stellenweise auch von manch einem Mitmenschen gewünscht. Du hast noch was angesprochen und zwar, das fand ich ganz spannend, dass man ja irgendwie so das Gefühl hat, fühlt sich das wirklich so an? Kann das wirklich sein, dass ich das jetzt habe? Ist das überhaupt, also ich hatte das Gefühl, ist das wirklich so, ist das schlimm genug, damit ich da jetzt mit mir eine Therapie suchen kann und da damit zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen kann? Ich weiß es nicht, oder ist das normal? Haben das alle? Fühlen sich alle irgendwie so unglaublich allein manchmal? Und das ist es ja halt auch einfach. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich ja auch mal allein fühlen. Und deswegen kann man das ja auch immer so schlecht oder schwer für sich einschätzen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe darüber auch mit meiner Therapeutin gesprochen. Und die meinte halt, dass auch sie das in keiner Art und Weise einkategorisiert hat. Aber wenn es Menschen so sehr im Alltag belastet, dass die einfach nicht mehr ihr Leben leben können und das sehr eingeschränkt führen müssen, aufgrund dessen, dann ist das immer schon ein Zeichen für, hey, natürlich, dann geh hin und kümmere dich. Wie hast du das empfunden? Dachtest du auch so, oh, ich weiß nicht, ob ich depressiv genug bin für eine Therapie?
Das ist interessant, weil ich habe das momentan, muss ich sagen, weil ich ja jetzt auf der Suche praktisch nach einem Therapieplatz bin und auch mit einem Psychiater schon gesprochen habe. Aber damals, muss ich sogar sagen, war das relativ eindeutig für mich, glaube ich. Auch wenn ich diesen Begriff nicht nutzen konnte, war das in meinem Kopf dann doch, dass ich gemerkt habe, okay, es stimmt einfach, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich funktioniere nicht, ich kann auch einfach nicht mehr und wusste, dass es halt schon irgendwas Dramatisches in mir gerade passiert. Also was heißt dramatisch, einfach in so einem Kontext, wo ich weiß, okay, es findet gerade eine Veränderung statt, die mich in meinem Sein verändert und mich drastisch in einem kurzen Zeitraum verändert hat. Also nicht irgendwie so ein menschlicher Prozess von, okay, ich will jetzt offener werden oder weiß ich nicht was, sondern wirklich, ich merke, ich habe da auch keine Macht drüber. Das war, glaube ich, für mich damals aufgrund dessen, dass es dann auch von meiner Umgebung her viel die Rückmeldung kam von, okay, wenn es einem nicht schlecht geht, dann redet man nicht drüber und dann musst du trotzdem funktionieren und vor allem auch im Arbeitskontext. Und dann habe ich, glaube ich, so ein rebellisches Inneres entwickelt, wo ich dachte, okay, aber vielleicht habe ich es ja doch. Und dann so das Gefühl entwickelt, okay, ich muss dann irgendwie ihnen, wie kann ich denn zeigen dass, oder mitteilen, dass es wirklich schlimm ist gerade und dass es immer schlimmer wird.
Aber wer, darf ich ganz kurz einhaken, wer hat dir dann gesagt oder wer hat dir zu verstehen gegeben, dass man nicht darüber sprechen sollte? Wie kam es dazu?
Das ist vielleicht auch meine Auffassung einfach nur gewesen, aber ich glaube in erster Linie, weil ich hatte halt einen Vollzeitjob und in Lila muss man dann auch irgendwie 2 Stunden hin und 2 Stunden zurückfahren. Ich habe halt einfach so viel Teil meines Lebens an diesem Arbeitsort verbracht und ich glaube, dass ich mir selber diesen Druck stark gemacht habe, dort funktionieren zu müssen und gut und vorlegen zu müssen. Ich glaube, dass es auch oft, dass ich das Gefühl hatte, dass es Teil dieser Arbeitskultur, dieser speziellen Arbeitskultur auch auf den Philippinen war oder in Manila war vielleicht, bei dem man irgendwie Spaß zusammen hat und es ist alles super, aber Freundschaften, bei denen man sich auch irgendwie über Dinge austauschen kann, die einen belasten, waren meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach nicht so üblich in dem Kontext in Manila. Und deshalb habe ich halt praktisch, glaube ich, auch nicht dann versucht, das auch anzusprechen und mir konkret Hilfe zu suchen. Ich hatte halt einen Kumpel, mit dem ich dann auch darüber versucht habe zu sprechen, der aber, glaube ich, das konkret am Anfang sehr stark abgetan hat und was mich dann, glaube ich, da so ein bisschen von Kopf gestoßen hat, wo ich dann dachte, okay, gut, ist es das jetzt wirklich und ist es doch irgendwie so schlimm und andererseits dachte, okay, ich werde das Feedback bekommen, mich einfach zusammenreißen zu müssen und deswegen wird es mir auch nichts bringen, darüber zu reden.
Ja, aber wie hat er das abgetan? Hat er dann gesagt, boah, weiß nicht, du musst mal wieder einfach ein bisschen rausfahren in die Natur oder ich weiß es nicht.
Ich glaube, das war so ein ganz unterschwelliges eher, ne? So ein unterschwellig manchmal so Kommentare machen, wie beispielsweise, aber wenn es dir jetzt schon wieder nicht so gut geht, du musst aber jetzt auch mal wieder zur Arbeit hingehen. Es geht halt nicht, dass du immer zu Hause bleibst oder dass du dich krank meldest. Oder halt irgendwie dann auch genervt zu sein, wenn ich mal wieder geweint habe oder so. Also weißt du,
Ja, ich finde das wirklich verrückt. Das steckt glaube ich, in ganz, ganz, ganz vielen Menschen drin, auch so in unserer Arbeitskultur. So dieses, ja, jetzt muss man aber halt auch mal wieder, es geht ja jetzt nicht. Ich habe das auch ganz stark gehabt. Also ich kann jetzt hier nicht ewig, als wäre es, als müsste man das irgendwie rechtfertigen. Das ist schon, ja, das ist sehr schade, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich da jetzt auch viel, viel, also einiges schrittchenweise dann doch langsam tut, zumindest ein bisschen. Als du dann, du hast von der Rebellion gesprochen, dass es jetzt was geben, es muss was sein und du möchtest dich jetzt darum kümmern. Wie war denn dann der Schritt zu deiner, also der erste Schritt zu deiner Diagnose?
Also der erste Schritt tatsächlich war, dass ich 2018 November hier in Deutschland war kurz für eine Art Urlaub und Weiterbildung und so. Und ich hatte dann auch nur ganz kurz Zeit, also ich war auch leider nur 2 Wochen hier. Und war das 2018 oder 2019? Das war 2018. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber ist auch nicht so wichtig. Das Jahr 2020 ist auch einfach so in einem Zug vorbei an einem, deswegen kann ich das noch nicht mal so richtig einschätzen. Aber ich glaube, das war 2018. Ich hatte dann kurz eine Woche frei und eine Woche Weiterbildung. Und das war, glaube ich, total belastend für mich, dann auch nach Deutschland zu kommen und zu wissen, mir geht es nicht gut, aber das gerade nicht mitteilen zu wollen, weil ich dachte, ich kann hier irgendwie gerade Familienmitglieder, die ich kurz eine Woche lang besuche, jetzt nicht damit auch noch belasten. Und bin dann aber zu meinem Hausarzt gegangen, den ich auch Gott sei Dank schon lange kenne. Also das war unser Familienarzt und bin mit seinen Kindern auch zur Schule gegangen und so. Also da war so eine gewisse Vertrauensbasis da und ich bin zu ihm hingegangen, weil ich einfach das kurz mit ihm besprechen wollte und hatte dann auch ja so eine Art Zusammenbruch, als ich dort ankam und hatte auch große Schwierigkeiten, mich dann irgendwie zu kommunizieren in dieser Praxis und habe es dann aber geschafft, letztendlich dann doch irgendwie ein Gespräch mit ihm zu haben an dem Tag. Und er hat dann gesagt, dass er jetzt natürlich nach so einem kurzen Gespräch keine Diagnose stellen kann, sich aber so anhört und wie er mich kennt, entweder nach einer Art Burnout oder einer Depression. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich auch dann das Gefühl hatte, okay, da ist halt wirklich was. Und bin danach dann anschließend, er hat mich dann 2 Wochen krank geschrieben. Erstmal so als ersten Schritt und ich bin dann in der Zeit wieder zurück auf die Philippinen geflogen und habe mir da erstmal eine Art Counseling gesucht und bin dann darüber dann zu einer Psychiaterin gekommen und habe von ihr dann im Januar darauf die Diagnose bekommen, einer Major
Hast
Depressive Disorder.
ja, als dann dein Hausarzt gesagt hat, okay, das könnte das und das sein und halt quasi ja auch deine Symptome und das, was du beschrieben hast, auch ernst genommen hast, wie hat sich ernst genommen hat, wie hat sich das für dich dann angefühlt in dem Moment? Weißt du das noch?
Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich noch sehr gut. Weil vielleicht kannst du dir das vorstellen oder hast da eine ähnliche Erfahrung, aber das war super befreiend. Also ich habe erstmal objektiv komplett aufgelöst, war ich sowieso und dann nochmal angefangen zu weinen und konnte auch kaum kommunizieren dann. Schon in dem Moment, allein in dem er mir das Gefühl gegeben hat, einfach dass ich mich teilen darf, dass ich das sagen darf und er mir das einfach glaubt und dass es einfach so ist, wie ich sage. Ja, das war unglaublich befreiend und er war auch natürlich, weil es ist halt auch ein Arzt, den ich duze, das ist nochmal eine andere Beziehung wahrscheinlich, aber halt sehr, sehr offen und dann einfach auch total zugänglich und hat dann am Ende auch nur gesagt, gut, ich sehe, das überfordert dich jetzt gerade, das ist total okay. Geh mal kurz um die Ecke, da gehst du einen Kaffee trinken, da gibt es einen Kaffee und dann kommst du nochmal wieder und dann reden wir nochmal kurz.
Oh,
Und
das klingt aber sehr, sehr, sehr nett.
total, ja.
Ja, cool. Das freut mich, dass du da erstmal in guten Händen gelandet bist. Das ist nämlich leider auch nicht so selbstverständlich. Okay, das heißt, du bist dann wieder zurück auf die Philippinen und dann, wie war das Verfahren bei euch oder zwischen dir und deiner Therapeutin? Oder war es Therapeutin oder Psychiaterin?
Das war eine Therapeutin. Ich glaube, das System, also das System ist auf den Philippinen ja sowieso anders, Bildungssystem etc. etc.
Ja.
Das heißt, ich war bei so einer Institution, das war eine private Institution, die Counseling anbietet. Ich glaube, das waren halt nicht alles Menschen, die Psychologie studieren, aber die halt so wie in Deutschland auch gibt es ja diese Therapeutinnen-Ausbildungen, die sowas
Ja.
halt machen. Und
Ja.
genau, und mit der habe ich da zuerst gesprochen. Und war dann aber auch unzufrieden mit ihr.
Du warst unzufrieden mit ihr.
Genau.
Warum?
Oh, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass ich dann auch einen blöden Anspruch hatte. Also so das Gefühl hatte, okay, ich komme jetzt hierher und du musst mir jetzt helfen.
Ja.
Und es war wahrscheinlich auch, also es war ein Tag, in dem es mir einfach auch nicht gut ging und ich auch schon vollkommen verheult da in dem Warteraum saß. Und dann dachte, okay, ich muss jetzt hier rausgehen und es muss mir jetzt besser gehen. Ich glaube, das hatte gar nicht so viel mit ihrer Qualifikation zu tun. Aber andererseits glaube ich, bin ich halt auch ein Mensch, das habe ich jetzt in letzter Zeit auch oft erlebt, der auch stark darüber nachdenkt, woran das liegen kann, was mir helfen kann. Eben auch so dieser Reflexionsprozess. Dass ich wusste, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Das ist ja, passiert ja auch nicht allen, die in einer
Ja.
depressiven Erkrankung
Ja.
leiden. Und ich glaube, das hat sie in dem Moment, die war auch noch ganz jung und hatte auch, glaube ich, noch nicht so viel Erfahrung, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber ich glaube, sie war in dem Moment dann kurz überfordert, dass ich praktisch ihr schon gesagt habe, irgendwie so, ja, ich glaube, das liegt da und daran. Und ich war auch schon bei meinem Arzt und der hat gesagt, das kann eine Depression sein. Was soll ich denn jetzt machen? Und ich mache schon das und das und das. Und ich habe ja irgendwie, glaube ich, so diesen ersten Moment, es war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, irgendwie
Ja.
schon so vorweggenommen, so, es liegt irgendwie an meinem
Du
großen
hast
familiären
quasi ihre
Problem.
Arbeit gemacht, ja.
Also so einfach so die Arbeit dieses ersten Kennenlernens einfach so, weißt du,
Ja.
so irgendwie.
Ja.
Und dann halt dann trotzdem noch mit diesem Anspruch, dann da rauszugehen. Jetzt muss es mir aber auch wirklich besser gehen. Das hat auch, glaube ich, diese Mischung hat dann mir nicht so gut getan in dem Moment, wo ich dann danach dachte, so, oh nee, das kann ich jetzt nicht, das war nicht gut. Und das ist ja eben auch so das Problem, dass es ja in vielen Fällen einfach eine Erkrankung ist, wo ich halt jetzt nicht einfach 2 Wochen lang Medikamente nehme und dann ist wieder alles gut.
Ja.
Und das muss ich dann auch erstmal lernen zu verstehen.
Okay, aber das ist ja auch ein Prozess. Aber du bist dann auch wirklich nicht nochmal zu ihr hingegangen und hast dir jemand anderes gesucht, ja?
Also dieses Institut, bei dem ich war, die waren total offen, auch was solche Sachen betrifft. Und
Okay.
da konnte ich dann praktisch eine andere Person auswählen. Habe das aber damals zu dem Zeitpunkt erstmal nicht gemacht, weil es auch unglaublich teuer war. Und auf den Philippinen hatte ich keine
Das,
Versicherung.
ja.
Oder ich hatte natürlich eine Versicherung, aber Ausgaben für mentale Erkrankungen sind natürlich da nicht, was heißt natürlich, aber die sind dort nicht beinhaltet. In den gängigen Versicherungen. Die man so über die Arbeitgeber bekommt auf den Philippinen. Und deshalb waren das halt unglaubliche Kosten. Ne? Das war dann halt auch, weil das so ein spezielles Institut war, nicht anders als irgendwie eine Stunde bei einem professionellen Menschen hier.
Also da hast du dann schon auch so, also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Preise. Wie viel hast du da bezahlt, wenn du da hingegangen bist?
In dem Institut musste man, ich glaube, ungefähr zwischen 60 und 70 Euro zahlen.
Ja, ui,
Genau, also so
okay.
in Euro, das war ja auf den Philippinen, aber in
Ja.
Euro sind das etwa 60 bis 70, ja.
Ja, das ist toll.
Ja, und ich
Okay.
meine, ich war natürlich auf den Philippinen auch, in dem philippinischen Kontext habe ich sehr gut, sehr viel verdient, aber das waren halt 800, 900 € ungefähr. Das heißt, ich hatte da auch ein Auto, das musste ich irgendwie monatlich abbezahlen. Und ich hatte natürlich ein Leben, in dem ich mir alles leisten konnte, aber ich konnte halt kein Geld sparen. Und vor allem nicht, wenn ich dann auch noch irgendwie so viel für eine Therapie und gegebenenfalls Medikation ausgeben muss.
Okay. Aber du hast dich dann dort erstmal in Therapie begeben. Hattest du dann im nächsten Schritt jemanden, mit dem du besser klargekommen bist?
Also meine Therapieerfahrungen sind noch nicht so breit, weil ich dann, das mich schon stark daran gehindert hat, also diese Geldsache. Ich habe dann praktisch über Empfehlungen eine Psychiaterin gefunden, nachdem ich dann irgendwann entschieden habe, okay, ich muss mich einer Arbeitskollegin mitteilen, von der ich wusste, dass sie einfach auch viele Kontakte hat, viele Leute kennt und sie ist die Ansprechpartnerin, die ich jetzt frage, wenn ich jetzt eine Empfehlung brauche zu einem psychologischen Experten oder einer Expertin.
Und wie hat sie reagiert? Sorry.
Die hat sogar sehr verständnisvoll reagiert, muss ich sagen, aber in einer distanzierten Art und Weise. Also die war super lieb, hat mich auch in den Arm genommen, dann in dem Moment kurz, aber trotzdem einfach mir dann auch zugehört. Und ich glaube, diese Schwierigkeit ist ja auch ganz oft, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch gar nicht, ganz oft nicht dieses erste Gespräch, wo man das vielleicht mitteilt, sondern eben dann auch, dass die Menschen trotzdem wissen, okay, das ist eine Erkrankung, die ich konstant habe. Und wenn ich dir das jetzt gerade sage, dann fällt mir das vielleicht schwer, vielleicht auch nicht. Dann tut mir das auch gut, wenn du verständnisvoll bist und mich vielleicht in den Arm nimmst oder einfach mir nur zuhörst. Aber was dann halt so belastend ist, ganz oft bei mir jedenfalls, ist dann, dass man merkt, dass es halt im Alltag trotzdem, dass ich im Alltag trotzdem so behandelt wurde, als ob es nicht existiert. So und als ob alles gut ist die ganze Zeit. Und genau, trotzdem hatte sie dann aber so, wie gesagt, ganz nett reagiert, hat mir eine Empfehlung gegeben auch. Und das war total interessant, weil ich war dann bei der Psychiaterin und die hat, die war relativ alt, also ich glaube, die war schon Anfang, Mitte 70 und hat aber in ihrer Klinik Sprechstunden in der Nacht angeboten.
In der Nacht?
Genau, nachts von ab 9 Uhr, ab 21 Uhr.
Ja.
Und das war halt total gut für mich und für viele andere auch, die einfach ja Vollzeit arbeiten und vielleicht auch irgendwo arbeiten, wo ich meinem Chef nicht sagen kann, okay, ich habe jede Woche irgendwie einen Therapietermin und kann deswegen irgendwie an dem Tag eine Stunde, kann deswegen nur bis um, keine Ahnung, 16 Uhr arbeiten und arbeite dafür am nächsten Tag früher. Und genau, und da war ich dann und das war interessant. Das war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen, weil sie sehr gut war, viel zugehört hat. Was auch gut war, das war ein bisschen günstiger und gleichzeitig hat sie praktisch kein Zeitlimit gehabt in dem Sinn. Also ich hatte nicht irgendwie 45 Minuten bis eine Stunde Zeit, um dann mit ihr zu reden, sondern es kam dann eher so darauf an, wie akut die Situation war für die Person, die dann gerade bei ihr war. Und das war ganz schön. Also natürlich war ich dann irgendwie zu der gegebenen Uhrzeit da. Sie sagt das aber auch vorher schon immer im Telefon mit. Trotzdem musste ich halt 2 Stunden warten, bis ich dann rankam.
Das ist was ich mir in Deutschland so nicht vorstellen kann. Ja. Also wenn man normal zum Arzt geht, ja, aber okay. Aber irgendwie cool. Also ich finde es schön, dass man dem dann so einen Raum gibt. Ist halt, ja, okay.
Ja, und genau, und bei ihr habe ich mich so ganz wohl gefühlt, zu einem gewissen Grad. Mhm. Ich muss sagen, die ist halt ehrlich gesagt beim ersten Mal auch irgendwie so ein bisschen weggenickt manchmal. Es war halt irgendwie dann mittlerweile 3 Uhr morgens. aber andererseits war sie ja auch eigentlich Psychiaterin, ne? Also sie war ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ich habe damit ihr jetzt nicht drüber geredet, ob sie therapeutisch irgendwie ausgebildet war, um wirklich irgendwie so Counseling und Therapie zu geben. Aber genau, und dann habe ich ihr einfach auch nur so ein bisschen dann im Kontext meine Vorgeschichte erzählt. Das Institut auch, bei dem ich vorher war, kurz. Und die hat mir, als ich bei der Dame war, die ich aufgrund meiner eigenen Vorurteile irgendwie nicht so gut fand, hatte mich damals ja auch schon praktisch an eine Psychiaterin weitergeleitet, die mir dann aber zu teuer war. Aber genau, da habe ich dann praktisch in der Konversation mit ihr, das waren dann auch etwa 2 Stunden, die ich dann bei ihr saß, eine erste Diagnose bekommen. Und das war halt erstmal diese Major Depressive Disorder.
Okay. Das ist auch das, was du bis heute erstmal so für dich hast? Als
erste
Diagnose?
Ja. Genau, ja.
Okay. Und Du bist jetzt seit wann wieder in Deutschland?
Jetzt bin ich seit August wieder hier.
Okay, und was war der Grund dafür, dass du wiedergekommen bist? Das klang jetzt sehr nach, okay, ich bin auf die Philippinen ausgewandert, eigenes Auto, Job, Leben und so weiter. Das klingt sehr gesettelt.
Das war es auch oder sollte es eigentlich sein. Ich bin dann damals natürlich eine Corona-bedingt wieder nach Deutschland, also Corona-bedingt in dem Sinne, dass ich praktisch wusste, okay, ich muss einfach online arbeiten. Und dachte mir, dann kann ich das ja vielleicht auch von Deutschland machen, wenn mein Arbeitgeber da zustimmt. Und das hat er auch gemacht erstmal. Ich hatte, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, nach dieser Diagnose, die war ja dann im Januar 2019, in dem Jahr, nee, das war doch 2020. Oh Gott, ich bin so ein bisschen verwirrt, aber auf jeden Fall hatte ich dann, das war 2020 richtig, also ich war im November 2019 hier in Deutschland und bin dann, also nach diesen 2 Wochen, die mein Hausarzt mich krankgeschrieben hatte, bin ich wieder an an die Arbeit gegangen und habe am nächsten Tag gekündigt, weil mir das einfach zu viel war und habe mir dann einen Teilzeitjob gesucht. Und diesen konnte ich dann auch online machen, nachdem dann im März auch auf den Philippinen Corona-bedingt Lockdown war, haben wir auf Online-Arbeit umgestellt und die konnte ich dann damals eben auch aus Deutschland machen und habe dann praktisch meinen Arbeitgeber gefragt, ob das für ihn okay sei und der hat zugestimmt und dann war ich erstmal hier. Unbefristet, also ich hätte keinen Rückflug, das war für mich so ein bisschen, glaube ich, dieses, okay, vielleicht kann ich ja länger bleiben und die Chance auch dann, obwohl ich auf den Philippinen gesettelt bin, länger in Deutschland zu sein und die Zeit ein bisschen zu nutzen. Gleichzeitig habe ich meinem Arbeitgeber auch gesagt und für mich war das eben auch so dieses, okay, wenn ich dann doch wieder zurück muss, kann ich auch schnell was buchen.
Ja, also so aber für was wolltest du dann die Zeit nutzen? Was hat dir da so vorgeschwebt?
Also ja, unter anderem natürlich der Tod meines Vaters, der ist ja im März verstorben diesen Jahres und damals war das einfach schwierig für mich dann auch, weil ich da gerade erst bei dem neuen Arbeitgeber angefangen habe, irgendwie Urlaub zu nehmen oder es war mir auch einfach alles zu viel, ist auch nochmal so eine Geschichte und dann bin ich halt praktisch auch nicht nach Deutschland geflogen. Ich hätte halt im Januar fliegen sollen, dann war auf den Philippinen Vulkanausbruch und dann habe ich das Geld bis jetzt immer noch nicht zurückerstattet bekommen und dann hapert es auch ein bisschen eben mit dem Geld für den Flug und dann bin ich dann praktisch aufgrund dessen, um dann eben auch bei Familie zu sein und wie gesagt, als ich den November davor hier war, hatte ich auch nur so eine Woche Zeit, um einfach auch wieder Freundinnen zu treffen, also einfach so ein bisschen mit Menschen in Kontakt zu kommen, so und das war ja auch so ein bisschen No-Corona-Land hier im Sommer, deswegen und auf den Philippinen war immer noch großer Lockdown und man brauchte einen Pass mit dem Namen, um einkaufen zu gehen und dann hatte auch nur eine Person jeden Haushalt und deswegen
hast
war das eine gute Option.
Ja, wie hast du das dann erlebt, als du, wie lange warst du insgesamt auf den Philippinen ungefähr?
So? 4 Jahre. Relativ genau,
wow.
Ja.
wie hast du das dann erlebt, als du wieder hierher gekommen bist? Vor allem auch mit dem Tod deines Vaters, das tut mir leid.
Dankeschön.
Also ich stelle mir das auch sehr überfordernd vor.
Ehrlich gesagt war es das gar nicht, jedenfalls am Anfang nicht. Am Anfang hatte ich so, ich habe natürlich dann auch in Frankfurt am Flughafen einen Corona-Test machen müssen und auf das Ergebnis warten müssen. Und auch wenn überall stand, das dauert nur 24 Stunden, habe ich es erst nach 4 Tagen oder so bekommen und war dann halt so lange zu Hause in Quarantäne. Und ich hatte so viel Energie wie lange nicht mehr. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob es woher genau es kam. Kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich hab dann auf einmal Sport gemacht und habe mich auf diesen Trainer, wir haben zu Hause so ein Fahrrad, so ein Trainer, wie nennt man das denn? Irgendwie 2-mal am Tag habe ich mich da drauf gesetzt.
So ein Home-Trainer?
Ja, genau. Ja. Habe die ganze Zeit gekocht, Ich habe eine jüngere Schwester, die halt gerade ihr Fachabi macht und zur Schule geht. Dann bin ich halt morgens, weil ich ja auch noch im Jetlag war, irgendwie um 5 Uhr aufgestanden, habe hier ein Brot gemacht und so und war richtig energetisch. Und
kannst du dir erklären, warum das so war? Hast du dich einfach mega gefreut, wieder irgendwie zu Hause zu oder weiß nicht, was jetzt für dich zu Hause ist oder halt in Deutschland zu sein?
Natürlich habe ich da so ein paar Vermutungen. In erster Linie glaube ich, dass es vielleicht damit zu tun hatte, dass es, ich war halt natürlich dann einfach, hatte eine große Distanz zwischen dem Ort, an dem ich diese Krankheit erlitten habe, ne, an dem ich diese Krankheit bekommen habe, sage ich mal so.
Ja.
Und hatte eine Distanz, eine örtliche Distanz und niemand von den Menschen, die das mit mir erlebt haben dort, waren dann auch hier. Das heißt, vielleicht war es auch so eine Idee, okay, ich kann mich jetzt neu erfinden. Vielleicht ist es auch einfach die Philippinen, die mich gerade belasten und diese ganze Lebenssituation, die ich da gerade hatte vielleicht, ne, irgendwie mit lange Arbeitswege und einfach so Sachen, die mich dann mit belastet haben, wo ich mir vielleicht in dem Moment unterbewusst dachte, okay, vielleicht ist ja alles besser in Deutschland und vielleicht geht es mir da ja gut. Und dann war das, glaube ich, das, was natürlich auch die Freude des Wiedersehens auf jeden Fall. Die Freude des Wiedersehens, vor allem mit meinen Geschwistern und dann, ja, vor allem mit meinen Geschwistern, weil ich auch wusste, dass es irgendwie so eine Art Safe Space, jedenfalls zu dem Moment gewesen. So.
Ja. War das dann im Endeffekt so? Also ich kenne dieses, vielleicht verändert der Ort einfach mein ganzes Sein und ich bin ein völlig, völlig anderer Mensch. So. Es ist, also ich habe halt leider die Erfahrung gemacht, dass ich mich ja selbst immer mitnehme am Ende des Tages, egal wohin ich gehe und halt auch meine Probleme damit mitnehme, ja. Wie war das denn für dich? Also wie lang ging das gut, frage ich mal so. Also ich weiß ja aus dem Vorgespräch,
dass... Ja, sorry, ja, also genau, es ist, ich muss sagen, das erste Mal, dass ich dann raus musste und nicht mehr in Quarantäne war, da ging es schon wieder bergunter. Vielleicht war es auch einfach so dieses, ne, dieses Freude des Wiedersehens, wie gesagt, und irgendwie dann diese örtliche Distanz und einfach an einem neuen Ort, komplett neuen Ort zu sein und gleichzeitig aber auch, ich konnte ja nichts machen, ne? Ich konnte mich ja auch keinem Druck aussetzen, einem gesellschaftlichen Druck, irgendwie dem Druck von FreundInnen, den ich vielleicht verspüre oder sowas und war einfach nur zu Hause und bin früh aufgestanden und sogar auch spät ins Bett gegangen, aber genau. Und dann das erste Mal, dass ich raus musste, das war interessanterweise dann das erste Treffen, was ich auch mit alten SchulfreundInnen hier aus Kassel hatte und das war ein Geburtstag, der in kleiner Runde irgendwie draußen gefeiert wurde, in der Kneipe. Und das hat mich dann alles komplett überfordert. Also allein die Tatsache, dass ich dort mehrere Menschen wiedersehen werde, die ich lange nicht wiedergesehen habe, aber die mir sehr wichtig sind. Dann die Tatsache, dass da vielleicht oder dass da auch Menschen sein werden, die ich nicht kenne. Und gleichzeitig muss ich auch irgendwie dahin kommen. Und so Bahn- und Busfahren ist zum Beispiel auch was mir bis heute sehr schwer fällt. Also das nehme ich gerade wieder so ein bisschen für mich an hier. Ich glaube, das ist
aber
auch eine
Gewohnheitssache. Was ist das, was dich da herausfordert?
Das ist interessant, weil ich das gar nicht, also es ist eine Art eine Angst vor sozialen Kontakten in dem Sinne, dass ich Angst habe, nicht für mich einstehen zu können. Und ich glaube, das ist auch das, wovor ich so Angst hatte, also mich mit den Menschen an diesem Geburtstag zu treffen, weil ich so eine Angst davor hatte, nicht zu wissen, wie ich mich verhalten soll, dass ich mich falsch verhalte, dass ich falsche Fragen stelle, dass ich vielleicht keine Fragen stelle und sie sich dann denken, okay, sie hat auch kein Interesse an uns mehr. Und in einem Kontext von öffentlichen Verkehrsmitteln war es für mich, glaube ich, so, dass ich das Gefühl hatte, auch so eine Art konstante Angst davor, irgendwie herausgefordert zu werden und eine Herausforderung nicht, mich eine Herausforderung irgendwie nicht, wie sagt man das nochmal, irgendwie,
gewachsen zu sein?
Ja, genau. Ja. Also das kann halt einfach nur sowas sein, wie irgendwer spricht mich an und will einfach sein Geld wechseln, was ja überhaupt nicht problematisch ist, aber ich mir da dann irgendwie schon eine Art Druck mache und mir so denke, okay, vielleicht habe ich ja gar kein Kleingeld und dann ist es mir total leid, dass ich dir das jetzt nicht wechseln kann und kann ich dir irgendwie anders helfen? Soll ich mit dir durch den Zug laufen?
Ich würde hier auch auf der Straße für sie singen und ein bisschen Kleingeld sammeln. Ja, genau.
Irgendwie total verloren zu haben, also das Gefühl verloren zu haben, wie ich mich verhalten soll und gleichzeitig das Gefühl verloren zu haben, dass es ja eigentlich auch okay ist, egal wie ich mich verhalte, solange es für mich okay ist. Ne, dass da das so schwierig für mich war.
Also so klingt für mich halt auch so, dass da immer andere einfach voll krass im Vordergrund stehen und du dann halt einfach denen das alles sehr recht machen möchtest, um da irgendwie nicht,
Definitiv.
Uiuiui, das ist anstrengend.
Und das ist so interessant, weil irgendwie ich das Gefühl habe, ich habe das mittlerweile realisiert. versuche jetzt natürlich irgendwie herauszufinden, was eigentlich für mich okay ist und was ich will und dann das auch zu tun. Andererseits habe ich in diesem Prozess gemerkt, dass ich das ganz oft einfach nicht weiß und auch nicht einfach so herausfinden kann, weil ich nie gelernt habe, irgendwie meine eigenen Interessen, sage ich mal so platt gesagt, zu entwickeln und meine eigenen Meinungen oder, sage ich mal, mein eigenes Gefühl dafür, für das, was für mich okay ist und nicht okay ist.
Hast du eine Idee, woran das liegt?
Nach mehreren Gesprächen auch mit einer Therapeutin, die ich dann auf den Philippinen noch hatte, auch während Corona, und wir dann irgendwie so Therapie gemacht haben über Zoom, aber leider auch nicht so regelmäßig, wie gesagt, aufgrund der Kosten, sind wir stark auch näher auf familiäre Kontexte so zurückgekommen, einfach die schon darauf schließen, dass ich einfach praktisch durch Charakterzüge von Eltern, von anderen Familienmitgliedern irgendwie, die mir vermittelt haben, dass ich mich halt einfach anpassen muss und dass das Richtige ist, wenn ich halt praktisch angesehen bin und mich Leute bewundern für irgendwie allgemein gültige Dinge, für die man Menschen bewundern kann, wie beispielsweise, keine Ahnung, Jura studieren oder Medizin studieren, so, weißt du, sowas halt, ja.
Ja.
Oder auch als Mädchen ein Kleid tragen zu müssen. Also, weißt du, so als kleines Kind irgendwie. Ich habe immer so ein Foto von mir im Kopf, wo ich total verheult so ein blaues Kleid anhab, was mit so einem Tütü hat. Und ich weiß noch genau und kann mich total gut daran erinnern, dass mich das total gejuckt hat. Also ich musste mich überall kratzen die ganze Zeit, weil dieses Kleid so schrecklich war. Und aber das war halt dann damals so, dass ich halt dieses Kleid tragen sollte, weil es schön aussieht und weil es mich schön aussehen lässt. Und dementsprechend muss ich halt andere Menschen beeindrucken dahingehend. Und also das war jetzt keine total ausschlaggebende Situation für mich, glaube ich, aber solche kleinen Sachen, die einfach gehäuft passieren, die mich dann praktisch ja in so eine Spirale gebracht haben, die mein Leben bestimmt so oder dann eben lange bestimmt hat.
Ja, sehr dazu geprägt zu sein, dass man halt das allen irgendwie recht macht und reinpasst und irgendwie nicht aneckt. Ja. Das ist, aber weißt du was, das ist richtig cool, weil jetzt kannst du dich nochmal ganz neu kennenlernen und das kann ziemlich viel Spaß machen. Also es ist anstrengend bestimmt, aber das ist auch, wenn man das einmal so für sich erkannt hat, dass man da noch ganz viel Raum hat, um sich zu entfalten, dann und man auch natürlich auch die Zeit hat, also das ist natürlich auch noch so ein Ding.
Du hast vollkommen recht, man ist gespannt auf sich selbst.
Ja, also ich hatte jetzt dadurch, dass ich jetzt eine Weile nicht arbeite, auch so unglaublich und dann auch noch Corona, also man kann sich ja noch nicht mal vernünftig ablenken und da irgendwie sich dem entziehen, habe ich auch nochmal so komplett mich nochmal so neu mit meinen Interessen und so entdeckt und auch bestimmte Sachen wiederentdeckt an mir. Das ist richtig cool. Also ein schlechtes Beispiel ist zum Beispiel, es ist wirklich, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich gucke, dass das nicht so viel wird. Ich lese ja auch sehr gerne, möchte ich an dieser Stelle sagen, ganz viel gehaltvolle, schlaue Sachen. Ich sage das jetzt nur, um das zu legitimieren, was ich jetzt sage. Aber ich habe halt echt so, so mein Fable für Trash-TV wieder entdeckt. Ich finde das.
Same girl. Was guckst du denn?
Ja, richtig schlimme Sachen, ey. So.
Ich finde es so witzig, weil ich gerade überlege, ob ich sagen würde, was ich gucke.
Ja, also ich sag, was ich gucke aktuell. Are You the One? Und ich finde.
Ist das Trash-TV?
Ja, das ist Trash-TV, ja, richtig. Are You the One ist. Ja, das ist das dieses von RTL, wo die sich in so eine Villa. Also es ist ja meistens immer eine Villa im Spiel und sexy, hottie Singles, die einfach mit viel Alkohol und viel Sonne aufeinander losgelassen werden. So.
Okay.
Und mittlerweile, ich muss schon auch gucken, dass ich davon nicht zu viel schaue, gerade jetzt so in diesen Corona-Zeiten. Aber ich finde das super spannend, das zu analysieren, wie die da drauf sind. Manchmal ist es natürlich zu hart, dann merke ich dann auch so, okay, finde ich jetzt nicht mehr geil, wie die hier vorgeführt werden. Aber es sind ja meistens Leute, die auch schon in anderen Formaten waren, die wissen, was sie da tun und warum sie das tun. Mhm. So, und das ist jetzt nicht das beste Beispiel für sich entfalten.
Meine Trash-TV-Serie gefunden.
Aber hey, ich habe halt früher immer in meinen Kreisen so, ich war auch immer, also es gibt Formate, die ich auf den Tod nicht leiden kann, wie zum Beispiel Schwiegertochter gesucht oder so, wo ich halt denke, okay, das sind wirklich Menschen, die eventuell echt hoffen, da die Liebe zu finden und die mit dem Fernsehen und mit dieser Medienwelt noch nie was zu tun haben. Aber ganz ehrlich, wenn irgendwelche Z-Prominenten sich gerne irgendwelche Känguru-Schwänze oder so da zum Dinner servieren gegenseitig, die schon seit 20 Jahren oder also manche ja schon super lange im Business sind, die wissen ja, warum die das tun und die kriegen dafür Geld. Da denke ich mir, macht es gerne, entertaint mich. Aber ich finde halt so Leute, die halt wirklich da noch so ganz jungfräulich sind, so vorzuführen, das finde ich nicht gut. Aber was ich damit sagen will, ist, ich hätte das, glaube ich, niemals einfach auch gesagt und dazu gestanden, weil in meinen Kreisen sind. Also ich glaube, so einfach zu sagen, es wäre mir jetzt super peinlich gewesen, aber es ist, wie es ist. Okay, es
ja, ist das super. Ist interessant, weil, nee, das ist ja. Auch total interessant, das ist halt nämlich diese Mitte, dieses, was man eben auch irgendwie dann für sich herausfinden muss, nicht nur, was gefällt mir eigentlich und was mag ich und wer bin ich, aber eben auch vielleicht die Seiten, die man schon kennt, zu akzeptieren und trotzdem mit zu vermitteln. Also, weißt du, das nicht verstecken zu müssen oder so.
Ja, genau.
Voll, also ja, dann muss ich ja jetzt auch sagen, dann will ich jetzt auch sagen, was ich gucke, weil ich dann das Gefühl habe,
okay. Ja, bitte, bitte. Also,
ich gucke halt Keeping Up with the Kardashians. Das ist Trash-TV.
Ja. Ja, okay. Aber ich finde das großartig. Ich kann dazu nur leider nicht viel sagen. Ich habe da schon ewig drüber nachgedacht, ob ich das anschaue, weil das ja auch super viel gehypt wird und so. Aber da habe ich mich noch nicht reingewagt, ja. Aber gut, kannst du empfehlen?
Also zum Entertainen auf jeden Fall.
Ja, schön.
Ja. Ob man sich immer daran erfreut, ist eine andere Sache, so, vor allem natürlich, man muss schon so ein bisschen so dieses weite Denken ausschalten und irgendwie vielleicht so ein bisschen nicht daran denken, was das alles so mit sich bringt, was man dann da so sieht.
Ja, ich glaube halt auch, wenn man solche Sachen guckt, die kann man immer schauen, aber man muss es irgendwie schon differenzieren können, das ist schon wichtig, glaube ich, so. Und ich merke schon, also ich habe manchmal, ich sag mal so, um es mal so auszudrücken, wenn es mir mal nicht so gut geht, nein, also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann merke ich schon auch, dass mir dann Trash-TV nicht unbedingt hilft, dass es mir besser geht. Also das kann ich irgendwie wirklich gucken, wenn ich so, weiß ich nicht, nebenbei noch meine Wäsche zusammenlege oder so und mir denke, so ist sau langweilig, da ziehe ich mir jetzt noch ein bisschen paar lustige, dramatische Situationen rein, die da kreiert werden. Aber gut, ja. Aber schön, The Kardashians. Ja, der Lockdown geht ja noch ein bisschen.
Ja, ich werde noch ein bisschen Zeit. Also ich meine, das habe ich auch gemacht. Also, das habe ich auch gemacht, wie dann jetzt nicht nur Kardashians, aber einfach mir viele Serien einfach auf Netflix anzugucken, wenn es mir irgendwie nicht gut ging. Das muss jetzt nicht unbedingt Trash-TV sein, aber genau.
Ja, ich was richtig, richtig glücklich macht, das kann ich echt empfehlen. Und Die vierte Staffel wird jetzt leider erst 2021 aufgrund von Corona erscheinen. Ist The Marvelous Mrs. Maisel. Kennst du die? Das ist eine Amazon Prime-Serie.
Nein, The Marvel.
The Marvelous Mrs. Maisel. Und das ist von der Drehbuchautorin von Gilmore Girls, wenn das dein Geschmack ist.
Ja.
Es ist großartig.
Das habe ich in der Corona-Zeit auch schon nochmal von ABC geguckt. Ja.
Also das macht glücklich. Sie haben wunderschöne Kostüme an. Es ist ein ganz, ganz toller Humor, wirklich.
Ach, schön.
Es ist Frauenpower. Es ist New York. Es ist Glitzer. Es ist Glamour. Es ist, also wirklich, ich kann es nur empfehlen. Es macht unheimlich, unheimlich glücklich.
Sehr gut.
Hast du Amazon Prime?
Ich habe es nicht, aber ich habe den Account von meiner Schwester, den sie mir gutmütigerweise zur Verfügung gestellt hat.
Ja. Also da wirklich, das ist meine absolute, so weiß ich nicht, meine absolute Lieblingsserie seit drei Jahren. Wann die, also drei Staffeln gibt es da mittlerweile.
Cool.
Ja, genau. jetzt sind wir ganz schön, haben wir einen kleinen Umbogen genommen.
Yeah.
Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich einmal noch gern so ein bisschen was von deinem Alltag jetzt erfahren. Wie sind da so deine was sind deine Herausforderungen und wie gehst du damit um?
Interessanterweise würde ich zum Beispiel einen schlechten Tag für mich nicht als krasse Herausforderung mehr bezeichnen. Die Herausforderung für mich besteht dann immer eher daran, dass ich das Gefühl habe, wie komme ich jetzt wieder heraus? Also das Gefühl zu haben, doch oft das Gefühl zu haben, okay, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe in diesem Moment und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann auch im Nachhinein immer total gut darüber reden. Ich kann auch zwei Stunden später das wieder reflektieren und sagen, ja, mir ging es ja total kacke und so weiter und so fort.
Ja, wie sieht denn ein schlechter Tag bei dir aus? Ich würde das, also wenn das okay ist für dich,
klar,
zu beschreiben.
Also ich glaube, ein schlechter Tag konkret momentan ist davon geprägt, dass er also hauptsächlich von einer tiefen Traurigkeit und von davon irgendwie viel Gespräche zu überdenken und mein Verhalten zu überdenken. Also einen ganz, ganz schlimmen Tag hatte ich das letzte Mal vor einem Monat ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das kategorisieren kann oder sowas, aber das war wirklich ein gefährlicher Tag, weil ich da einfach komplett durchgeweint habe. Ich konnte auch an nichts anderes denken, als irgendwie an eine Situation, die mich da irgendwie in eine Situation gebracht hat, wo ich irgendwie nicht mehr wusste, wie ich mich verhalten soll, ob ich mich richtig verhalten habe oder nicht. Und es war aber auch ein Streit, also auf den würde ich jetzt nicht näher eingehen, aber ich hatte halt einen Streit und das war einfach sehr, sehr belastend für mich in dem Moment. Und es war auch wirklich, dass ich den ganzen restlichen Abend und den ganzen nächsten Tag weder aus dem Bett gekommen bin. Ich habe mich dann im Bad verkrochen, weil irgendwann muss man ja auch aufs Klo gehen und wenn man sich im Zimmer verkriecht, muss man ja dann auch rauskommen, um aufs Klo zu gehen.
Ja,
das sind alles schon so Pläne, die man dann so hat. Und, und das ist halt dieses, ich esse dann auch nicht, also das ist, ich habe eigentlich nicht das Symptom, dass ich was es ja auch oft bei vielen Menschen gibt, die Depression haben, dass sie da Appetitlosigkeit, genau, das habe ich eigentlich nicht, aber ich esse dann nicht, weil ich halt nicht aus meinem Zimmer oder aus meinem Bett raus will und kann und dann auch oft mich halt nicht zeigen möchte. Das war wirklich ein sehr schlimmer Moment. Andere schwere Tage, wie ich in letzter Zeit eher habe, ist es eher so ein, das sagen wir mal, mehr als 50% des Tages damit irgendwie so occupied ist, dass ich halt irgendwie überdenke, mein Verhalten überdenke, mich selbst anzweifle, im Bett liege, weine, grundlos weine, oder was heißt grundlos, aber halt in meinem Kopf einfach sich die Situation so hochspielen, dass ich dann einfach weine, mich selbst in Frage stelle und meine Beziehung zu den ganzen Menschen in meiner Umgebung in Frage stelle.
Ja, okay. Und bist du denn jetzt momentan, du hattest vorhin gesagt, dass du auf der Suche nach einem Therapieplatz bist, richtig?
Genau, also das ist auch ein Grund, weswegen ich eigentlich ja auch in Deutschland geblieben bin, war, dass ich halt mit einer Bekannten darüber gesprochen habe, die auch an einer Depression erkrankt ist, immer noch auch da eigentlich drin ist und auch Borderline hat. Und das war so interessant, weil ich irgendwie dann, ich hatte halt keine Ahnung, wie das irgendwie hier abläuft in Deutschland. Ich hatte nie Kontakt zu irgendwem, von dem ich das konkret wusste. Noch habe ich über irgendwelche Informationskanäle das so konkret in Erfahrung bringen können, wie das wirklich Schritt für Schritt funktioniert. Rufe ich dann in der Praxis an, gehe ich zu meinem Hausarzt. Also diese Logistik dahinter war mir einfach nicht bewusst. Und und die hat mir dann praktisch das so ein bisschen einfach nur ihre Erfahrung erzählt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist einfach so viel greifbarer und so viel zugänglicher für mich, wenn ich hier in Deutschland bin. Deswegen bin ich hier geblieben, auch unter anderem. Und habe dann erstmal warten müssen, weil ich leider noch keine Versicherung hatte, bis ich dann studentisch versichert war, weil ich ja jetzt gerade wieder studiere. Und habe da dann war dann erst wieder bei meinem Hausarzt nochmal. Der hat mich dann an einen befreundeten Psychiater verwiesen oder weitergegeben sozusagen, bei dem ich jetzt ein paar Mal war, und der hat leider keine Kapazitäten, um einfach, genau, es ist ja auch sowieso ein Psychiater, das heißt, ich habe ja keinen Therapieanspruch bei ihm im Konkret. Wir haben aber praktisch so in unseren Gesprächen, die wir hatten, dann gemeinsam entschieden, das ist, was für eine Art von Therapie ich machen sollte. Ich habe von ihm Medikamente bekommen, um das auf jeden Fall auch schon mal zu überbrücken, bis ich einen Therapieplatz komme. Ich muss sagen, es ist mich gerade sehr stark belastet. Also irgendwie dieses Ganze irgendwie, wie gesagt, ich mache jetzt Uni, es ist alles online. Ich bin die ganze Zeit zu Hause, um Uni zu machen, um es vor- und nachzubereiten. Dann muss ich theoretisch irgendwie einen Therapieplatz suchen. Ich muss irgendwie noch Sachen von Philippinen klären. Ich muss mich, das habe ich jetzt schon gemacht, aber ich musste mich hier melden. Ich musste das tun, jegliches tun. Also so viel bürokratische Sachen, die mich einfach krass überfordert haben. Und da ist natürlich so, sich einen Therapieplatz suchen, einfach hinten hängen geblieben. Und ich habe jetzt aber schon wo angerufen, die dann gesagt haben, sie rufen mich zurück. Darauf ruhe ich mich dann aus. Das ist zwar jetzt schon einen Monat her, aber...
Du brauchst dich, also ich kenne das total, vor allem wenn man sowieso schon einfach total struggelt, das ist einfach krass, das ist einfach viel Kraft, die man dafür aufwenden muss. Also habe ich auch so empfunden. Ich glaube, mein Ex-Freund hat mich auch zugegebenermaßen oftmals ganz schön in den Popo treten müssen. Also der hat dann immer so, hast du denn heute nochmal eine E-Mail geschrieben? Ich habe dann einfach eine riesige Rundmail geschrieben. Rundmail, also ich habe eine E-Mail verfasst, wo ich einfach...
Hi, Leute! Ich brauche eure Hilfe!
wo ich einmal runtergeschrieben habe, was bei mir los ist, und das dann halt immer an, also ich habe mir immer die Webseiten angeschaut, würde das passen, nehmen die überhaupt Kassenpatienten, das ist ja auch noch so ein bisschen das Ding. Und ja, das ist Zeitaufwand, das ist wirklich, und vor allem dann musst du da ja auch noch hin und dir die TherapeutInnen anschauen. Und das ist ja manchmal auch echt wie schlechtes Daten. Das ist ja kein Scherz. Das ist ja, das muss ja auch noch passen. Also das ist wirklich, ich glaube, es ist wichtiger, einmal einen richtig guten Therapeutin oder Therapeut zu finden, als einen Partner oder eine Partnerin. Das ist ähnlich kompliziert.
Ja, ja. Ja, ich hatte auch, ich hatte sogar dann zwischendurch auch nochmal eine andere Therapeutin, auch via Telefon, weil ich mir die eine wieder nicht mehr leisten konnte. Und da muss ich auch sagen, das war schrecklich. Die hat 90% der Zeit hat sie gesprochen. Und und ich dachte am Ende so, okay, irgendwie, also ich habe mit der irgendwie dreimal gesprochen, und dann dachte ich so, ey, ganz ehrlich, irgendwie, das kann doch nicht sein. Also wie kann ich denn irgendwie hier an mir arbeiten, wenn sie mir 90% der Zeit irgendwie einfach nur wiederholt, wie es, oder mir sagt, wie es mir geht. So, und dann war es schrecklich, aber ja.
Ja, also da gibt es, aber ich bin mir sicher, dass du das machst. Du wirst da jemanden Tolles finden. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wie sieht es denn jetzt bei dir die nächste Zeit aus? Das heißt, bei dir steht auf dem Plan, die ganzen Bürokratie-Sachen auf die Ketten zu kriegen, Therapeutin zu finden. Aber hast du dich denn jetzt in Deutschland soweit erstmal wieder gut zurechtgefunden in diesem Corona-Wahnsinn?
Nein, also ich glaube, obwohl ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall auch ein paar Sachen hinter mir, wo ich denke, dass, da bin ich stolz auf mich, wo ich gemerkt habe, okay, ja. Situationen, wo ich wusste, denen muss ich mich entziehen und habe mich ihnen dann auch entzogen. Beispielsweise auch, dass ich halt eigentlich jetzt nebenbei arbeiten wollte und sowas und das jetzt erstmal abgesagt habe, weil ich wusste, dass mir das einfach zu viel wird. Und solche Sachen, da bin ich dann schon ganz froh, dass ich das so ein bisschen einschätzen kann. Trotzdem waren halt die paar Monate dahin bis heute schon auch sehr holprig irgendwie. Nehmen wir mit diesem, oh, okay, jetzt mache ich das, das wird gut, das, jetzt wird alles besser. Und dann, okay, nee, doch nicht, mach mal langsam.
Ja,
es geht auch nicht alles. Ja, genau. Ja. Und deswegen glaube ich, ich hoffe, ich bin da so auf einem ganz guten Weg. Ich merke halt, dass ich auf jeden Fall einfach so einen Ort für mich finden muss, wo ich auch runterkommen kann, wo ich sein kann und wo es okay ist, auch mit meiner Erkrankung irgendwie zu leben. Und den habe ich noch nicht so ganz gefunden. Also was heißt ein Ort? Also ein Ort in dem Sinne von umgeben von Menschen, bei denen ich weiß, okay, hier bin ich irgendwie aufgehoben, wenn es mal irgendwie schlimm werden sollte. Und an die kann ich mich auch wirklich wenden. Ja, und deswegen glaube ich, hoffe ich, dass das alles gut sich weiterentwickelt. Ich muss natürlich sagen, in den letzten paar Wochen vermisse ich die Philippinen sehr. Und das macht mich natürlich oft traurig. Auch wenn das ganz komisch ist, weil ich mir die ganze Zeit so denke, ey, die ging es richtig scheiße, wirklich. Darf ich bei dir auf dem Podcast scheiße sagen?
Ja, klar.
Mir ging es richtig scheiße.
Ja.
Und warum blendest du das alles aus? Warum siehst du das nicht? Warum kannst du das nicht einfach balanciert sehen und objektiv betrachten und sagen, natürlich gab es gute Zeiten, aber es war einfach auch vor allem zum Ende hin in letzter Zeit sehr, sehr schwierig. Und deshalb muss es dir erstmal besser gehen. Und das ist, glaube ich, was, womit ich mich einfach auch gerade viel beschäftige. Aber ich glaube, dass das irgendwie mir hier auch gerade gut tut, einen Kontext zu haben, wo auch mentale Erkrankungen nochmal einen anderen Stellenwert, wenn auf gar keinen Fall den ich mir wünschen würde, haben, aber als auf den Philippinen halt.
Hast du denn was für dich jetzt schon so rausziehen können, was für dich vielleicht aus dieser Zitrone auch schon mal ansatzweise eine Limonade macht?
Also ich glaube auf jeden Fall von meinem Gefühl her bisher das Einzige ist auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, ehrlich zu sein über mich selbst. Ne, wie schon am Anfang
das
gesagt.
Ist großartig.
Ja, genau. Dieses am Anfang, ja. Ne, dieses sich immer anpassen zu müssen, das Gefühl haben, irgendwie immer gefallen zu müssen. Das habe ich natürlich immer noch, aber trotzdem mir jetzt sagen zu können, okay, ich finde erstmal für dich heraus, ob das wirklich so ist. Und sei dann einfach auch ehrlich damit.
Ja. Das ist total viel wert. Da bin ich echt 100% von überzeugt. Ich finde, so viele Menschen können das irgendwie für sich nicht so richtig herausfinden, was eigentlich das Problem ist oder was sie so unglücklich stimmt und sind da irgendwie, kommen da nicht so richtig vorwärts. Ja, also hey. Weißt du mal, was mich unglücklich macht. Nein, aber ich glaube, du bist auf einem richtig guten Weg. Also ich finde das sehr mutig, dass du auf mich zugekommen bist und da jetzt auch so offen drüber sprechen kannst. Das ist schon echt eine krasse Nummer, finde ich.
Dankeschön. Ja, das ist einfach auch ein interessantes, also es ist interessant, dass du das sagst und ich schätze das sehr. Das ist halt was sich für mich manchmal auch negativ auswirkt, weil viele Menschen den Eindruck haben, auch TherapeutInnen konkret oder eben auch Freundinnen und weil ich dann eben doch offen darüber reden kann und sowas, aber Menschen, die halt so mentale Erkrankungen nicht nachvollziehen können, verstehen dann eben noch weniger, dass es eigentlich trotzdem auch richtig schlimm ist manchmal. Und
ja.
Genau. Aber damit wollen wir gar nicht enden.
Ich danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit und ich wünsche dir alles Gute. Ganz,
Dankeschön.
Ganz viel Erfolg bei der Therapieplatzsuche. Ich glaube, manchmal gibt es da auch, ich glaube, ich weiß, das klingt jetzt richtig blöd, Aber da muss man echt dranbleiben. Ich kann da überhaupt keinen weiteren Tipp geben. Ich hatte da auch einfach hier in Berlin wahnsinniges Glück. Das muss ich auch echt sagen. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Da ist echt so Geduld und auch wenn das dann schwerfällt, irgendwie dranbleiben oder irgendwie da halt auch echt nicht nachlassen. Ja, da drücke ich dir ganz doll die Daumen.
Danke dir auch, Kathi, dass ich hier sein durfte, dass du das so
Ja,
toll
sehr
machst,
gerne.
dass du diese Plattform bietest. Und genau, ich hoffe jetzt, also dieser Impfstoff ist für mich ja auch schon so ein Hoffnungsschimmer.
Ja.
Und 2021 hoffentlich sowieso. Wir treffen uns hoffentlich bald mal, irgendwann mal.
Ja, dann, wenn diese Corona-Nummer vorbei ist und wir alle einfach so eine Great Gatsby-Party feiern
Finde
können,
ich
so.
super.
Das ist in meinem Bild, also in meiner Vorstellung wird das genau so.
Muss.
Okay. Okay, und damit sage ich Tschüss.